Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelegger. Mein Name ist Markus Stiegelegger und ich werde in dieser Folge mich mit einem Gast, den ich hier im Studio habe, Mariam Traeger, auch bekannt als Lady Mariam, unterhalten über Horrorkultur, über den Umgang mit Horrorfiktion, mit Horrormedialisierungen. Und dazu bin ich sehr gespannt, was wir entwickeln werden. Es wird um Festivalkultur gehen, es wird Computerspiele thematisiert werden, es wird um Filme gehen. Und herzlich willkommen an Mariam Traeger. Hallo.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, du bist mir ja schon seit einigen Jahren, muss man jetzt fast sagen, bekannt und wir haben auch bereits Gespräche zusammengeführt, also ein Podiumsgespräch in einem Fall in Liverpool, dann haben wir einen Podcast zusammen gemacht für das Grimfest in Manchester, in das du involviert bist und das ist mir natürlich auch ein großes Vergnügen, weil ich ja du als Herausgeber des Handbuch Filmgenre und so weiter und durch meine Beschäftigung vor allem auch mit dem Horrorgenre da sehr große Nähe dazu habe. Was ich sehr interessant finde, ist einerseits, du bist ja wirklich international tätig aus verschiedenen Gründen. Du kommst ursprünglich eigentlich aus Amerika, bist amerikanisch-iranischer Herkunft, bist aber jetzt in Deutschland aktiv, in Frankfurt speziell. Und deswegen können wir das hier ja auch auf Deutsch machen, weil du wirklich multilingual unterwegs bist. Und deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, bei so einer Position, die du momentan da für dich entwickelt hast, wie kam es dazu? Also was ist so dein Werdegang, der dazu geführt hat, wo du jetzt bist?
Oh, das ist natürlich eine extrem breit gefächerte Frage und kommt drauf an, wo man den Start überhaupt sehen würde. Ich denke, meine komplette Lebensgeschichte trägt dazu bei. Meine Jugend und meine Kindheit waren etwas dynamisch, um das mal diplomatisch zu sagen. Und ich denke, gerade wenn man in jungen Jahren mit bestimmten Herausforderungen zu tun hat, reflektiert man sehr anders über Tatsachen. Das ist fürs Horror-Genre und für die Horror-Community gar nicht so ungewöhnlich. Viele haben mit Mobbing zu tun gehabt in der Vergangenheit oder auch gegenwärtig. Viele haben mit Tragödien und Trauma zu tun gehabt. Und im Prinzip scherze ich immer rum, man hat die Wahl, wenn man irgendwie es geschafft hat, etwas zu überleben, dass man entweder Komiker wird oder Horrorfan oder im Idealfall beides. Und ich denke, dass ich mich dem Horrorgenre eigentlich viel früher gewidmet habe, als ich zugeben wollte, dass meine Interessen schon immer beim Makaberen und beim Düsteren waren, aber dass ich, weil ich eigentlich ein sehr positiver, fröhlicher Mensch bin, dass ich das gar nicht als Horror anerkannte. Für mich und für viele andere Menschen auch ist Horror Blut, Gemetzel, flach, stumm. Da läuft eine Halbnackte und wird abgestochen. Okay, gut, ob mich das reizt, aber ich habe eigentlich erst im Älterwerden, im Erwachsenwerden festgestellt, dass Horror viel komplexer ist als das und habe mich erstmal privat immer mehr damit beschäftigt und die Nuancen des Genres kennengelernt und wie gut man eigentlich entweder eigene Geschichten verarbeiten kann über die Werke anderer oder auch andere Perspektiven kennenlernt in Situationen bei Menschen, die man nicht kennt, Situationen, mit denen man selbst nie zu tun hatte, aber bei denen man auf einmal verstehen kann, ach, so fühlt es sich für jemanden an, das und das durchzumachen. Und Horror ist doch sehr komplex und ist im Prinzip repräsentativ dafür, dass wir uns unseren Ängsten stellen, aber auch anderen Emotionen stellen. Und ich habe einfach auch bei meinen Erfahrungen festgestellt, wer das gerne macht, als Hobby, als Leidenschaft oder gar als Job, das ist jemand, der grundsätzlich einfach gerne reflektiert und die Welt aus allen möglichen Blickwinkeln kennenlernen möchte. Und seit einigen Jahren bin ich da komplett im Genre beruflich jetzt auch aufgegangen und repräsentiere gerne mein Genre in unterschiedlichen Bereichen, Industrien. Ich denke, im Groben ist das der Weg gewesen.
Ja, du würdest deine momentane Tätigkeit als Cross-Media-Horror-Producer beschreiben. Das ist natürlich erstmal eine Bezeichnung, die man jetzt im deutschen Berufskontext nicht unbedingt täglich trifft. Und es wirft auch die Frage auf, ist es nicht in Deutschland speziell ein bisschen problematisch, genau in diesem Bereich zu arbeiten? Was natürlich uns sofort darauf hinführt, dass du ja international auch tätig bist und nur in Deutschland quasi so deinen Wohnsitz gewissermaßen hast. Kannst du ein bisschen was über diese vielseitige Tätigkeit erzählen und welche Rolle Deutschland dabei auch spielt als Standort, also wie du den einschätzt?
Ja, also erstmal muss ich über die Producer-Tätigkeit an sich sprechen, denn für viele ist das auch schon ein Rätsel. Ein Producer kann so unterschiedliche und so vielfältige Aufgaben übernehmen und es gibt ja unterschiedliche Begriffe wie Line Producer, Associate Producer, wie auch immer, Executive Producer. Aber letzten Endes, so versuche ich das immer für Leute aus der Nicht-Unterhaltungsindustrie zu verpacken. Ein Producer ist jemand, der einfach dafür sorgt, dass das Projekt zustande kommt und umgesetzt wird. Und ich habe in meiner Karriere, ich bin ja schon sehr lange selbstständig, eigentlich nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, bin ich eigentlich direkt in die Selbstständigkeit auch gegangen und habe aber wirklich immer 2-3 Jahre in unterschiedlichen Industrien gearbeitet, egal ob Musikbranche oder Veranstaltungsindustrie, also oder auch andere Film, wie auch immer. Ich habe mich ausgetobt und nicht, weil ich mich langweilte, sondern einfach, weil ich mehr wissen wollte. Und innerhalb der Selbstständigkeit habe ich auch einfach gelernt, da, wo es einen hintreibt, wenn da sich einfach Möglichkeiten anbieten, ist es meistens am sinnvollsten, einfach Ja zu sagen, wenn das Bauchgefühl stimmt und man ein bisschen Angst hat, weil man weiß, okay, diese Gelegenheit bietet sich nicht unbedingt nochmal. Und wenn ich ein bisschen Angst habe, dann bedeutet das, dass ich auch daraus was lernen kann. Zu viel Angst, dann wäre man überfordert und gar keine Angst wäre im Prinzip das Gleiche nochmal. Deswegen immer so ein bisschen dieser Kick. Und nachdem ich in so vielen Industrien eben gearbeitet hatte und Erfahrung gesammelt hatte und irgendwann der Kreis sich schloss und ich merkte, eigentlich ist das Genre für mich das, was im Vordergrund steht. Ich habe nicht unbedingt Lust, mich darauf zu spezialisieren, creepy Musik zu machen oder multisensory event experiences, die halt creepy angehaucht sind. Mache ich ja alles gern. Aber wenn man ein Produzent in einem Bereich ist, dann macht man ganz viele Projekte und mal ein Horrorprojekt. Und die Geduld hatte ich nicht. Ich wusste, dass ich Horror machen wollte. Also habe ich gesagt, gut, meine Karriere bislang, meine vielen Jahre Berufserfahrung, die müssen doch was bringen. Ich verstehe tatsächlich unterschiedliche Industrien und habe dann auch irgendwann festgestellt, dass die Kommunikation zwischen diesen Industrien auch gar nicht so lebhaft ist. Und man spricht oft in bestimmten Kreisen von der Silo-Mentalität, dass viele Bereiche für sich sind und nicht miteinander kommunizieren. Dabei ist es gerade im Kreativbereich, wenn man über Intellectual Property, also IP zum Beispiel spricht, ist es am förderlichsten, wenn man sagt, wir haben ein IP, wir haben eine Story, eine Gruppe, ein Team, ein Brand. Lass uns doch innerhalb dieses IPs so viel wie möglich antackeln, um erstens dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen Bereiche voneinander profitieren können der Erfolg von einem Medium trägt dann zum Erfolg des anderen bei. Aber auch, dass man sich nicht mehr einschränkt, sondern das Kreative auch ökonomisch, wirtschaftlich sich austoben können und dass es da einfach keine Grenzen gibt. Und ich, gut, da ist vielleicht die Amerikanerin in mir ein bisschen größenwahnsinnig und packt das an. Aber ich fand das einfach sinnvoll. Ich spezialisiere mich auf das Genre. Da gehört ja ein ganz bestimmtes Storytelling auch dazu. International ist die Horror-Community dann doch recht bescheiden und intim. Und fast jeder kennt jeden oder zumindest über eine Ecke. Aber dafür fahre ich das wirtschaftlich breiter auf. Und natürlich ist es so, dass wenn man in Deutschland sich als Cross-Media-Horror-Producer vorstellt oder auch sonst wo, um ehrlich zu sein, kriege ich dafür immer Blicke, weil die meisten Produzenten sich eigentlich immer nur auf bestimmte mediale Richtungen spezialisieren. Aber dieses Cross-Media ist halt total im Trend. Ich fing damit an, bevor es vielleicht breit zum Trend wurde. Aber es ist auch logisch, das Einzige, was man heutzutage machen kann. Ich verstehe nicht, wie man sich noch in einem Bereich so sicher fühlen kann. Verstehe aber auch, dass man eben Spezialisten und ein Team braucht, bei dem man dann besser aufgestellt ist. Dass man weiß, was man mit tollen Konzepten macht, wenn man sie wirklich in der Praxis umsetzen will. Und die multikulturelle Herkunft, Amerika, Iran und dann eben seit, keine Ahnung, 24, 25 Jahren mittlerweile in Deutschland, hat dazu geführt, dass ich sowieso mich nie zu 100% mit nur einer Kultur identifizieren konnte. Das heißt, dieser Schwebezustand der eigenen Identität bedeutet, dass ich entweder überall nicht dazu gehöre, oder überall meine eigene Identität trotzdem einfach finde. Und wenn man sich mit diesem Schwebezustand wohlfühlt und sich damit wohlfühlt, dass man nicht weiß, was Sache ist oder was man zu tun hat, dann, ja, dann macht man wieder seine Grenzen kaputt und kann halt wieder was Neues erreichen, was vielleicht andere vorher nicht unbedingt erreichen konnten.
Was mich dabei interessieren würde speziell, du hast ja international und auch speziell im deutschen Kontext Erfahrungen gemacht im Umgang mit dem Horrorgenre. Und nicht nur mit Blick auf Film, auch mit Blick eben auf Events, auf Spiele, auf Literatur und so weiter. Wie würdest du den unterschiedlichen Umgang zwischen Deutschland und anderen Ländern, die du erlebt hast, beschreiben? Gibt es da wesentliche Unterschiede?
Es gibt riesige, massive Unterschiede zwischen den Märkten und den Kulturen. Und wie das Volk auch mit der Mentalität tickt, so wirkt sich das natürlich auch aufs Geschäftliche und auf die Kunst und das Kreative absolut aus. Ich wüsste gar nicht, wo ich damit anfangen müsste. Es fängt ja allein schon damit an, wir reden ja immer von dieser Risikobereitschaft. Es gibt Länder, bei denen es normal ist, erstmal das Geld auszugeben und dann die nächsten Jahre zurückzubezahlen als Darlehen. Und es gibt Länder, wo man lieber spart. Und wenn man genug angespart hat, dann belohnt man sich damit, dass man dann was kauft. So, und was richtig und was falsch ist, sei mal dahingestellt, weil wahrscheinlich ist ein Mischding immer der Idealfall. Aber das ist absolut subjektiv zu bewerten. Und man kann aber, wenn man sich dann die Kreativbranche und die Unterhaltungsbranche anschaut, unabhängig vom Horror, sieht man schon innerhalb der EU und auch speziell in Deutschland, dass Leute hier nicht wirklich gerne Risiken eingehen. Verständlich, es ist ihr Geld, sie wollen es beschützen, ich verstehe das schon. Aber in Anbetracht der öffentlichen Fördermittel, die es hier innerhalb der EU gibt und welchen Schutz es deswegen auch gibt, ist es eigentlich extrem eigenartig, dass man nicht sagt, na ja, ich muss keine 100% in diesen Film finanzieren, sondern kann 20-50% investieren und profitiere trotzdem davon. Und ich sehe das als problematisch, weil allein schon mit den öffentlichen Fördereinrichtungen, man sieht schon, dass sobald Leute drin sind, sie auch immer wieder Fördermittel bekommen, da will ich auch rein, da bin ich gerade auch reingerutscht, ich will mich nicht beschweren. Aber ich bin noch innerhalb Deutschlands ein aufsteigender Kreativer. Ich freue mich, dass ich drin bin. Und dieser Sprung von den ganzen Inkubationsprogrammen und Kursen, die man buchen kann, zu wir geben dir jetzt einen Batzen Geld, damit du wirklich was produzierst, ist für die meisten nicht möglich. Und ich rede da nicht von Studenten Anfang 20, sondern jemand, der am Anfang seiner Karriere in der Kreativbranche steht, ist in seinen 30ern, teilweise in seinen 40ern. Aber man merkt, dass dieselben Formate, und dann spielt Horror doch eine Rolle, dieselben Formate immer wieder unterstützt werden und eben dieselben Leute, die diese Formate produzieren. Man sieht unheimlich viele Krimis in Deutschland, unheimlich viele romantische Komödien. Und dann gibt es den großen Produzenten oder den großen Schauspieler, der damit seine Karriere gemacht hat und dann beschließt, einen Zombie-Film zu machen. Und für den Zombie-Film kriegt er jetzt Fördergelder. Und ich frage mich, warum nicht jemandem das Geld geben, der schon sein ganzes Leben Zombie-Filme macht und weiß, was er tut. Und, und es ist ja nicht so, dass es sie nicht gibt. Also diese Festivals zeigen, dass da draußen unheimlich qualitatives Material ist. Und auch Filmemacher, also wenn wir bei Filmen jetzt speziell bleiben, die schon lange dabei sind. Aber die meisten, jetzt speziell auf Deutschland gesehen, die meisten Kreativen, die ich kenne aus Deutschland, die im Horrorbereich tätig sind oder tätig sein wollen, wandern irgendwann aus. Und ich denke, es ist menschliche Natur, nicht nur deutsch, sondern komplett menschlich, dass man sagt, wenn die Anerkennung von außen kommt, dann möchte man sie auch intern feiern. Aber man kann nicht einfach erwarten, dass ein Deutscher erstmal nach Hollywood auswandern muss, damit er hier mit seiner Kunst gefeiert wird. Und das finde ich natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie versucht, das alles in Perspektive zu rücken, ist es irgendwie möglich. Es ist für mich auch gerade möglich. Ich bekomme, wie du vorhin erwähnt hast, zum Beispiel für ein Videospiel öffentliche Fördermittel. Ich bin extrem dankbar dafür. Musste meine Investitionspartner trotzdem reinholen, aber das so ist es. Man braucht immer ein Mischmodell. Und ich bin sehr dankbar, aber ich merke, das, was ich schaffe gerade, ist die Ausnahme und nicht der Regelfall. Und ich möchte jetzt nicht von dem System, jetzt wo ich es verstanden habe, profitieren und so tun, als wäre es perfekt, weil mir geht's ja gut, ich hab's jetzt. Ich möchte trotzdem offen darüber reden können.
Ja, das finde ich natürlich sehr nachvollziehbar, was du da berichtest, denn ich selbst habe ja Erfahrungen gemacht, vor allem in Deutschland im Umgang mit Genremechanismen seit im Grunde meiner Jugend, und speziell das Horrorgenre ist ein in Deutschland extrem verfemtes Motiv, das eine starke Zensurgeschichte in Deutschland hat. Also das gibt es natürlich in England auch durch die Videonasties und so weiter. Und es hat lange, lange Zeit gedauert, bis in Deutschland überhaupt eine Akzeptanz in zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Anstalten so weit gediehen war, dass man einen Film wie Rambock zum Beispiel im ZDF-Fernsehspiel produzierte. Das ist ein Zombie-Film in Berlin von Marvin Krenn vor einigen Jahren. Also das sind Dinge, die waren in den 90er Jahren noch nicht vorstellbar. Und waren auch extrem selten. Also das heißt, in Deutschland speziell ist die Akzeptanz des Horrorgenres deutlich geringer, meiner Erfahrung nach, als zum Beispiel in England. Und wenn ich schon England aufbringe, muss man natürlich sagen, ich hatte das vorhin schon angedeutet, es ist ja bezeichnend, dass die Veranstaltungen, also quasi Filmfestivals, an denen du beteiligt bist, und so gewissermaßen Conventions oder Konferenzen, die du mit veranstaltet hast, dass die jetzt in England angesiedelt sind, speziell in Manchester und Liverpool. Vielleicht können wir erstmal über das Filmfestival in Manchester sprechen, das Grimfest. Kannst du das ein bisschen beschreiben für unser Publikum und auch, was du in diesem Rahmen also besonders hervorheben möchtest, also was da möglich ist?
Ja, sehr gern. Bevor ich darauf eingehe, wollte ich aber noch eine kurze Anekdote erzählen, die mir einfiel, als du über Horror und sein Image innerhalb Deutschland gesprochen hast. Vor 2-3 Jahren lief ich hier in meiner Nachbarschaft rum und sah eine Buchhandlung. Ich mag Buchhandlungen eigentlich ganz gern. Und bin da reingelaufen und dachte, ist ja süß, Independent Bookshop, auch noch gar nicht so weit weg von meiner Adresse, dass man da so ein bisschen die Lokalen unterstützen kann. Habe schon gesehen, es gab unterschiedliche Abteilungen. Es gab auch wieder eine riesige Abteilung für Krimis. Und ich dachte, naja, aber so eine Buchhandlung hat bestimmt auch Horrorbücher. Bin dann zu einer Mitarbeiterin gegangen und meinte, Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Bereich für Horrorbücher? Also ganz unbefangen nach einem neutralen Genre gefragt. Und sie guckte mich an und wenn ich das als Drehbuch gesehen hätte, hätte ich gesagt, niemand spricht so, das ist viel zu comichaft. Aber sie hob das Kinn und sagte, nein, so etwas verkaufen wir nicht. Und meine Antwort darauf war, ach so, das heißt, Sie haben eine komplette Abteilung für Mord und Totschlag, aber viktorianische Geistergeschichten sind wohl zu viel. Und sie war so verdutzt von dieser Antwort und circa einen Monat später bin ich an der Buchhandlung vorbeigelaufen, auf dem Weg zu einem Café oder so ähnlich und sah dann auf einmal im Schaufenster Frankensteins Monster und Dracula und so irgendwie. Und ich dachte, okay, also irgendwas muss da angekommen sein. Sie hätte mich auch einfach rausschicken können und gut ist. Aber das war scheinbar ein Moment, in dem sie reflektieren musste, okay, was sagt sie mir da eigentlich? Eigentlich ist das schon ein bisschen widersprüchlich. Und daraus erkenne ich oft, ist das Gespräch das, was man braucht, um einfach Leute aufzuklären oder sich gegenseitig aufzuklären. Warum ist das Genre so verpönt und wie stellst du dir das eigentlich vor? Und das wollte ich noch erzählen, das fand ich als Moment ganz witzig. Und zum Thema Grimfest und England. Ironischerweise ist es tatsächlich so, ich lebe sehr gerne hier. Mein Zuhause ist Frankfurt und wird wahrscheinlich ewig der Frankfurter Raum sein. Aber um mich erstmal zu etablieren innerhalb des Genres, musste ich nach England. Da sind also Grimfest, bei dem ich mitwirke, vor allem als Moderatorin und für die Q&As und auch teilweise, um Gäste vermeintlich zu betreuen, aber eigentlich gehen wir nur die ganze Zeit auf Kosten des Festivals dann essen und machen Axtwerfen und so, worin ich furchtbar bin, aber Spaß macht es ja trotzdem. Und da wurde ich ganz anders aufgenommen, als ich es vorher in meiner Karriere gewohnt war. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich in unterschiedlichen Industrien gearbeitet hatte und bei jedem Wechsel war für mich auch damals logisch die Reaktion, sowas hast du noch nie gemacht, wer bist du, was machst du hier? So nach dem Motto, auch wenn an sich mein Fähigkeitsbereich sich komplett abgedeckt hat mit dem Job in diesem anderen Bereich, in dieser anderen Industrie, aber erstmal Misstrauen, missgönnerische Haltung, warum hat sie den Job und nicht eine andere Person, ganz viel davon. Und dann kam ich an und fing erstmal kleiner an und habe mich einfach vorgestellt bei Leuten, habe erstmal für mich Interviews durchgeführt, weil gerade am Anfang auch das Thema Frauen im Horrorbereich mich sehr interessierte. Und ich habe Menschen interviewen können, nicht für das Festival, sondern nur für mich und meine Projekte, die innerhalb des Horrorgenres sehr etabliert sind. Und ihre Haltung war, auch als ich sagte, ich bin ganz neu im Horrorbereich, war immer super, gut, dass du einsteigst, lieber spät als nie. Du hast richtig Chuzpe, richtig Energie, mach es einfach, tu es einfach, egal was man dir sagt, tu es. Und das war grundsätzlich einfach das, was alle mir sagten. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich als niemand irgendwo hingekommen bin und alle mir zujubelten, hey, wenn du dafür brennst, tu's einfach. Und das war eine Mischung aus, ja, okay, fremde Kultur, aber wirklich auch aus dem Horrorgenre herauskommt, weil Horrorfans oft so sind. Sie kennen das. Sie wollen, dass andere Menschen Mut zugesprochen bekommen, weil sie das teilweise gebraucht haben und im richtigen Moment der richtige Mensch das Richtige gesagt hat und sie deswegen irgendwie erreichen konnten, was sie erreichen wollten. Und es war ein ganz anderes Feeling. Und dadurch, ich bin hoffentlich ein authentisch netter Mensch, tu nicht nur so. Aber es hat eben dazu geführt, dass wenn ein Mensch mich mochte, ich weiterempfohlen wurde. Und dann hieß es, ja, die Person muss ich dir vorstellen und sprich doch mal mit dem. Und auf einmal hatte ich ganz viele Unterhaltungen mit neuen Leuten, die sagten, naja, wenn er oder sie dich zu mir schickt, dann hat das schon was zu bedeuten. Und irgendwann hatte ich innerhalb dieser Kreise richtig gute Kontakte und immer mehr Jobs. Und ich hatte ja auch da schon meine Nische gefunden. Ich wollte moderieren, präsentieren, Interviews durchführen. Ich führe super gern normalerweise selbst auch Interviews durch. Und mich haben diese Menschen interessiert, genauso wie sie mich heute interessieren. Ich war also keine Schauspielerin, die einfach öfters gesehen werden wollte oder Regisseur, der an die richtigen Talents kommen wollte, sondern mir ging es halt wirklich nur um andere Menschen in dem Genre und sie kennenzulernen und ihre Prozesse und ihre Konzepte in der Entstehung zu beobachten. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Auf einmal Grimfest ist eins mit Frightfest zusammen der zwei größten Horrorfilmfestivals in komplett UK. Extrem groß, extrem etabliert, jetzt auch post-Corona noch mehr, weil viel virtuell stattgefunden hat und technisch alles super lief und die Reichweite dann auch größer war. Und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, das Festival zu schmeißen, ohne mich zu fragen, ob ich dieses Jahr dabei bin. Und ich fühle mich da richtig wie ein Teil des Teams, obwohl sie ganz genau wissen, dass ich immer rüberfliegen muss dafür. Da helfen sie mir und auch mit Hotelzimmer und so und freuen sich, dass ich da bin. Und ich denke, jeder Mensch möchte am Ende gesehen, gehört und geschätzt werden. Und ich hätte es vielleicht trotzdem durchgezogen, weil ich Horror liebe. Aber die Tatsache, dass das Team so menschlich und authentisch ist und diese Horror-Community, egal wo man herkommt, egal ob aus Kanada, Südafrika, Australien, egal woher, alle ticken irgendwie ähnlich und interessieren sich für die Menschen um sich herum und nicht nur für sich. Und das findet man nicht unbedingt in der Unterhaltungsbranche normalerweise.
Ja, also ich muss sagen, ich habe in England auf vergleichbaren Veranstaltungen in einem kleineren Ausmaß schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann auch eine spezifische Form von britischer Begeisterung für dieses Genre sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja in Deutschland zum Beispiel auch Horror-Conventions und wie Weekend of Hell oder sowas. Hast du denn spezifisch in Deutschland auch Erfahrungen gemacht? Warst du auf solchen Veranstaltungen? Und wenn ja, hast du die dann anders erlebt?
Also in Deutschland war ich tatsächlich noch nie auf einer großen professionellen Veranstaltung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt vielleicht daran, dass eben meine Kontaktkreise sich noch nicht ganz in die Richtung erweitert haben. Was ich aber weiß oder sonst mache, ist, ich bin privat ständig auf kleinen, von Privatmenschen koordinierten Veranstaltungen, weil ich unheimlich viele Horror-Fan-Freunde hier habe und die sich natürlich auch immer wieder freuen, mit jemandem das zu teilen. Und das Einzige, was vielleicht vergleichbar wäre, wäre das Fantasy-Film-Festival, wobei sie ja mehrere Genres dann auch zeigen und Horror gehört dann einfach dazu. Aber ansonsten sind es eben einzelne Screenings oder man bildet ein Grüppchen und schaut das irgendwie zusammen. Und das ist so ein bisschen das Ironische. Es gibt eine riesige Horror-Community in Deutschland. Riesig. Hier sind so viele Horror-Fans. Nicht nur Fans, sondern auch Content-Creators. Aber das Material, das hier wirklich produziert wird und verkauft wird, ist eben nicht ganz so verbreitet. Und ich hatte mich witzigerweise vor einigen Wochen mit einem Screenplay-Writer unterhalten, der ursprünglich Anwalt war, wie die ganzen Guten in Hollywood ist mal waren und dann beschlossen hatte, ich will jetzt Screenplay-Writing machen und vor allem Horror. Und ich hatte mich mit ihm unterhalten und er hatte überhaupt kein Gefühl dafür, wie er seine Karriere zum Beispiel starten sollte, wie er da überhaupt beginnen sollte. Hier im Frankfurter Raum ist, wie gesagt, keine offizielle Horrorpräsenz. Also es gibt Virusmagazin und wie gesagt einzelne Screenings, aber keine Convention, kein Horrorfilmfestival speziell, so, wo man weiß, okay, da ist ein Monatstreff und da gehe ich mal hin, gibt's eben nicht. Und er fragte mich, ja, wie mache ich das? Ich habe jetzt mich bei ganz vielen Contests beworben und habe geschaut, wo ich meine Screenplays hinschicken kann. Und wenn ich da zum Beispiel bezahle, dann gibt's ein Option für mein Screenplay. Und das sind Prozesse, die er sich selbst einfach aus dem Internet zum Beispiel irgendwie rausgesucht hat, die aber überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also was ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber ich habe, bevor ich im Horrorbereich anfing oder im Filmbereich, habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie das läuft. Und nur indem ich mich mit anderen Leuten unterhalten konnte, habe ich gesehen, dass gerade Horrorfilme eine sehr feste Struktur haben, wenn es um diese Karriereleiter geht. Nämlich, du machst deine Kurzfilme und wenn sie gut werden, fängst du an, sie einzureichen. Da machst du deine ersten Kontakte, wenn sie laufen. Vielleicht werden die Festivals auch besser. Irgendwann trommelst du alles, was du hast und machst einen Featurefilm, der hoffentlich super ist. Und dann läuft der auf Festivals. Dann machst du noch einen und noch einen und dann werden die Festivals immer größer. Und irgendwann ist dein Film so gut und das Festival so groß, dass ein Vertriebrepräsentant dich sieht und deinen Film unter Vertrag nimmt. Und am Anfang sind die Verträge so lala und später sind sie gut und dann weißt du, dass du auch auf verschiedene Festivals gehen kannst und auf Distribution-Märkte und stellst dich vor und bis dahin hast du schon 20 Filme, Kurzfilme und Featurefilme irgendwie in die Welt geschickt. Und es ist schon ein richtiger Prozess, es ist Fleiß und dauert Jahre, aber es gibt feste Prozesse. Und hier in Deutschland bekommt man das überhaupt nicht mit. Allein schon die Tatsache, dass wenn ich Frankfurter Filmemacher bin oder auch aus der Gegend, egal ob jetzt irgendwie Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, wenn ich hier so aus der Gegend komme und ich habe mein Studium fertig gemacht und ich habe meine ersten Kurzfilme, vielleicht sogar meinen ersten Feature schon fertig, was mache ich damit? Wo bewerbe ich mich? Und dann kann ich mich mit meinen Filmen nur bei ausländischen Festivals bewerben oder bei Festivals, die geografisch auch weiter weg sind. Das heißt, dieser kleine Sprung, okay, ich komme aus der Ausbildung und mache jetzt lokal was, damit ich mich lokal breitschlagen kann, um dann ein bisschen regionaler größer zu werden und dann nationaler und dann international. Diesen Weg kann man nicht gehen, wenn man hier in der Gegend lebt, weil man aus der Ausbildung kommt und auf einmal sich bei internationalen Festivals bewerben muss, wo die Konkurrenz so hoch ist und man einfach qualitativ noch nicht mitkommt, weil man einfach noch nicht so weit ist. Und das macht allein schon die Infrastruktur des Markts hier komplett kaputt, nimmt vielen die Chance und sorgt auch dafür, dass viele sehr früh in ihrer Karriere auswandern, weil sie wissen, es geht nicht anders. Und ja, das ist die Realität, die ich eher hier erlebe.
Ja, das ist mit Sicherheit eine sehr nachvollziehbare Beschreibung, also die ich so konkret aus eigener Erfahrung ja gar nicht hätte geben können, die ich aber glaube ich, die man sehr sinnvoll auch mitgeben kann an Leute, die selbst solche Pläne vielleicht entwickeln oder hegen. Denn ja, sicher, man trifft immer wieder auch an Filmhochschulen und so weiter auf Leute, die dann klagen, ah, Genre in Deutschland ist halt so marginalisiert und so weiter. Und ja, man muss das so knallhart sehen. Wenn man Genre machen möchte, und zwar gerade fantastische Genres, die mit spezifischen Mechanismen und auch Effekten und so weiter umgehen müssen, hat man in Deutschland weniger Chancen als international. Das ist einfach Fakt. Und man muss tatsächlich damit rechnen, dass man größere Mühen auf sich nimmt und auch den Schritt nicht bewältigen kann. Ja, das ist leider eine traurige Wahrheit, die man auch an vielen Beispielen dann verfolgen kann, auch von Leuten, die hier sich entsprechend schon betätigt haben und auch hier Achtungserfolge dann bekommen in der Community, aber nicht den Schritt ins Internationale schaffen, weil einfach die Filme oft dann doch noch nicht dem Standard entsprechen. Und das kann ich jetzt wiederum aus meiner Film-Seherfahrung und auch im Kontext von Jurys, in denen ich war und so weiter ganz klar bestätigen. Also der Standard ist manchmal auffällig niedriger. Selbst wenn Filme professionell aussehen, sind sie oft schauspielerisch nicht so gut, weil man einfach nicht die Mittel hat, Leute zu beschäftigen, die zum Beispiel eine Rolle tragen, die Drehbücher, die an sich eher mittelmäßig sind, dann so sprechen, dass man es ihnen abnimmt. Und das hat man im englischsprachigen Raum eher.
Ich denke, wenn da eine Lücke am Markt ist, dann muss man sie füllen. Und ich denke, wenn man eben als Erster da ist, wenn man in seiner Stadt, und es muss keine Großstadt sein, sondern auf seinem Dorf, wenn man sagt, hey, hier könnten wir was schmeißen, ich frag mal den Kaffeebesitzer, ob wir, wenn er Dienstagabends nicht so viele Kunden hat oder normalerweise zu hat, ob wir da nicht mit einem Beamer rein können. Man kann selbst was organisieren und makeshift irgendwie gucken, dass man das auf die Beine stellt. Und wenn man wirklich in dem Bereich ist als Filmemacher, als Content Creator und man merkt, hier ist nichts für mich, dann mach es selbst. Dann fülle diese Marktlücke selbst. Und man muss sich natürlich im Klaren sein, wenn man so früh da ankommt und der Markt ist dafür nicht gegeben, dann ist man zwar einerseits der Erste, andererseits ist das Publikum, die Konsumenten sind noch nicht da, das wird super schwierig, die Infrastruktur ist noch nicht gegeben, das muss man alles selbst machen und man muss das, was man dann tut, wirklich lieben und man braucht Ausdauer und man verdient damit auch einfach kein Geld. Und gerade im Festivalbereich verdient man dauerhaft kein Geld. Also es kann sein, dass jemand eine Teilzeittätigkeit irgendwas bezahlt bekommt, irgendwie, wenn es richtig gut läuft, aber das ist Zukunftsmusik. Das bedeutet, wenn man halt wirklich dafür brennt und sagt, also so kann ich das eigentlich nicht stehen lassen, dann nimm deine Freizeit und mach was Sinnvolles damit und fang klein an. Und du könntest schon dafür sorgen, dass im Prinzip Filmemacher der Zukunft eine bessere Chance haben. Und natürlich kannst du auch deine eigenen Filme zeigen, so ist es nicht. Aber ich würde sagen, anstatt, also ja, wir haben die Situation analysiert, wir haben es erkannt, aber dann müssen wir auch tätig werden. Und ich versuche ja auch im Prinzip tätig zu werden, wo es nicht geht. Also ich habe auch nicht gesagt, ich wandere jetzt nach England oder Amerika oder Kanada aus, sondern mein Zuhause ist hier und ich sehe nicht ein, dass es für mich hier nicht genug beruflich gibt. Und jetzt sieht's anders aus. Jetzt arbeite ich an größeren Projekten, die hier in Deutschland stattfinden. Aber es wäre der einfachere Weg gewesen, auszuwandern und mich irgendwo zu bewerben. Aber mein Zuhause ist eben hier. Persönlich, privat wollte ich das nicht. Und deswegen ein Riesenappell an die Menschen, die diese Energie haben und investieren wollen, bei denen es wirklich wichtig ist. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich ehrlich sagt, nee, die Energie will ich nicht investieren. Aber wenn man es möchte, tu's und warte nicht. Werde einfach tätig, sei einfach aktiv. Und das wäre mir schon wichtig, dass die Leute sich das klar machen.
Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Appell. Ich wollte das auch gar nicht, vielleicht habe ich es etwas überpointiert dann gesagt und das gar nicht in der Hinsicht als Bemühung abwürgen von vornherein, weil ich natürlich auch in meiner Tätigkeit an der Filmakademie in Ludwigsburg und so weiter Leuten zuspreche. Und natürlich muss man das tun, wonach man quasi diesen Drang spürt. Und als Filmmacherin oder Filmemacher, wenn man eben zum Beispiel Horrorfilme machen will, muss man sie machen, das ist völlig klar und dann auch diesen Weg einfach unbeirrt beschreiten. Weil du sagtest, Geld verdienen, was ein großes Problem ist, also es ist auch noch ein größeres Problem geworden in Deutschland, also weil ich das ja auch schon seit Jahrzehnten beobachten kann. Das betrifft alle Bereiche, die mit Film zu tun haben, alle Entwicklungen, die es da gibt. Es ist diese große Abhängigkeit von Fördermechanismen in Deutschland. Es gibt das, wie du ja selbst sagtest, die mangelnde Bereitschaft, Risiken einzugehen bei der Produktion und Entwicklung von Projekten und so weiter. Und das große Misstrauen, das also einmal mit der Geringschätzung des Mediums Film einhergeht und dann auch mit dem Misstrauen in Genremechanismen und Genre-Kino speziell. Ein Nachtrag zu meinen Erfahrungen mit Horror-Conventions und Veranstaltungen, Festivals in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass eben in dieser Befürchtung und auch der Erkenntnis, wie wenig Geld in diesem Genre auch steckt, dass eben vieles davon als Business betrieben wird und vieles davon wirklich von diesen wenigen geldbringenden Mechanismen getrieben ist. Also wir laden Leute ein, die dann für viel Geld ihre Autogramme geben. Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was in Deutschland total verbreitet ist. Also horrende Summen werden da aufgerufen und Leute stehen dann halt, das ist die Horrorkultur dann, die stehen dann halt ewig an, um dann ein Foto für viel Geld mit ihrem, was weiß ich, Lieblingsstar da zu machen oder einen von vielen. Und dann gibt es natürlich dort auch diesen großen, also die Börsen, die quasi, wo Filme gehandelt werden und so weiter. Also das ist auch ein eigenes Geschäft natürlich. Aber was es hier nicht gibt, und da kommen wir jetzt zum Liverpool Horror Club, was es hier nicht wirklich gibt, ist, dass eine Horrorkultur gepflegt wird auf unterschiedliche und auch polyphone Weise, also dass man unterschiedliche Stimmen hören will. Es gibt unter den speziell Genre- und Horrorfans extremes Misstrauen in eine intellektuelle Durchdringung des Genres. Ja, also das ist völlig getrennt in Deutschland und ich beobachte, dass England da eine größere Nähe zulässt, also quasi die auch die Leute in England offener sind für zum Beispiel das Involvieren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem filmwissenschaftlichen Bereich und anderen Kontexten, dass die Kritik da diese Grenzen öfter mal überschreitet und so weiter und dass auch die Fans nicht die Angst haben, wenn jemand jetzt ein reflektierendes Buch über das Genre schreibt, nimmt er ihnen etwas weg. Ja, also es gibt wirklich immer noch, in England gibt es eine große Kultur auch der Special Editions mit Bonusmaterial, die auch diskutiert wird. Hier in Deutschland, ich bin ja damit sehr aktiv, gibt es durchaus geteilte Perspektiven darauf, ob ein reflektierender Audiokommentar oder eine reflektierende Doku überhaupt interessant ist, weil man will doch eigentlich hören, was irgendwie ein 85-jähriger Regisseur aus seiner Erinnerung noch hervorkramt, wie das damals in den 70ern war, als er noch groß war. Das ist natürlich, er hat beides seine Berechtigung, ist überhaupt keine Frage. Ist nur so, ich habe das Gefühl, in England sind diese Dinge quasi wesentlich breiter wahrgenommen, ja auch innerhalb der Community und werden wesentlich mehr begrüßt überhaupt als eine Kultur. Ja. Jetzt mit Blick auf Liverpool und das, was wo du dort involviert bist, vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, also ich denke, das Stichwort da ist auf jeden Fall Subkultur und dass man das Genre nicht einfach nur als ein Riesending sieht, was irgendwo auch stimmt. Horror ist eine Riesenbestie, aber jedes Individuum ist anders und fühlt sich aus anderen Gründen zu anderen Filmen hingezogen. Und es ist ja auch Tagesform und launenabhängig. Also teilweise will ich auch die flachen, blutigen Filme sehen und teilweise will ich aber zum Nachdenken angeregt werden und ich möchte mich weder für das eine noch für das andere schämen müssen, sondern so geht's mir an dem Tag, das brauche ich, das möchte ich, ich möchte auch Zugriff haben und ich find's immer, also für mich subjektiv ist der halbe Spaß, den Film zu schauen. Und der halbe Spaß, darüber zu sprechen, was man da eigentlich gerade gesehen hat. Egal, ob es jetzt nostalgisch war oder total weird und man nicht versteht, was gerade passiert ist oder eben intellektuell auseinanderzufriemeln ist. Und du hast schon über Conventions gesprochen, bei denen es viel um Geldmacherei geht, mal ganz platt gesagt. Das Problem ist universal. Auch nicht nur hier in der Gegend, aber der Unterschied ist, wie du im Prinzip auch schon angedeutet hast, dass es in anderen Ländern unterschiedliche Abstufungen von Horrorveranstaltungen gibt und dass man sagen kann, okay, mir ist es super wichtig, diesen Schauspieler kennenzulernen und dafür zahle ich auch 150 Euro oder nee, ich brauche den Schauspieler heute nicht persönlich kennenzulernen. Ich will einfach nur den Film aus den 80ern, aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend mal wieder mit Freunden sehen, aber auf der großen Leinwand. Und mit dem Liverpool Horror Club machen wir sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Das heißt ja auch Club, obwohl wir teilweise hunderte von Karten verkaufen für unsere Veranstaltungen. Aber wir sehen uns eher als Horror-Fan-Community und nicht als Veranstalter. Wir haben zum Beispiel Events, es gibt in Liverpool eine Videothek, Ja, wenn man sich noch entsinnt. Und die haben in dieser Videothek einen separaten Raum mit Spielen, also mit, wie nennt man das? Mit den Klickern und dem Ball. Wie heißt es? Pinball Machine. Also, die haben einen separaten Raum mit Pinball Machines und Retro-Spielen, aber sie haben einen dritten Raum, im Prinzip eine alte Lagerhalle, mit altem Beamer und einer Leinwand, und sie machen Filmabende, bei denen sie Kassetten, also VHS-Kassetten nehmen und projizieren. Und das sind natürlich Filme, die man seit Jahrzehnten nicht mehr auf einer Leinwand gesehen hat im Normalfall und auch nicht in dieser Qualität. Wir hatten zum Beispiel auch einen Fall, da wollten wir Braindead zeigen, und der Film kommt ja aus Peter Jacksons Studio. Und wir machen das alles legal, also auch wenn das clubmäßig vom Feeling her ist, wir zahlen unsere Lizenzen und ne, alles ist da abgesichert. Und wir hatten ein Studio, ich glaube, die heißen Wingnut, haben wir kontaktiert und haben gefragt, was wir zahlen müssten, um Braindead zeigen zu können. Und da kam die Antwort zurück, ja, ihr dürft den Film im Moment nicht zeigen, weil alles gerade digitalisiert wird. Und wir wollen nicht, dass Versionen mit minderer Qualität oder irgendwie auf dem Laptop, aber nicht gut, irgendwo läuft. Und wir kamen dann nochmal auf sie zu, nachdem wir kurz überlegt hatten, und meinten, ja, okay, aber was wäre, wenn wir das über VHS zeigen würden und wir machen einen Mottoabend und jeder muss sich so kleiden wie damals, als der Film rauskam, was man stilistisch getragen hat. Und dann wird das voll retro. Und anstatt, dass wir es irgendwo beamen und mit Laptop zeigen, holen wir einen alten Fernseher und lassen das in einem großen Raum tatsächlich über diesen Fernseher einfach laufen und limitieren aber dafür die Tickets und machen Wohnzimmerfeeling und schicken dann noch unser Plakatdesign von Uncle Frank Productions, kennst du ja auch, weil der das schon, Ilana schon im Vorfeld angefertigt hatte, schicken das dann hin und die sagten ja, also ihr dürft das, geht für uns in Ordnung, aber Peter Jackson möchte ein Plakat haben. Also bitte schickt es uns nach Neuseeland. Und das war für uns natürlich einfach dreifache Freude, weil einfach diese Horrorfans in UK und in Neuseeland psychisch verbunden hatten, um gemeinsam diese Leidenschaft für diesen Film zu feiern. Und das war großartig. Also ich weiß nicht, ob man so eine Situation überhaupt noch mal nachmachen kann. Kann man nicht. Das war einzigartig und es war toll. Aber wir machen dann auch andere Veranstaltungen wie Splatter Cabaret. Wir machen Horrific Christmas Markets, wo wir Horror-Weihnachtsmärkte veranstalten, einmal im Jahr. Und da war ich zum Beispiel auch selbst mal als Krampus verkleidet und habe für eine wohltätige Organisation Spenden gesammelt. Und das war super. Also ich habe Leute dann mit dem Stock geschlagen, wenn sie mir Geld gegeben hatten. War Win-Win für alle. Und die Kids fanden das Kostüm super. Und dann machen wir aber auch Filmfestivals und gucken vor allem eben nach lokalen Filmemachern, dass wir etwas Nachwuchs oder Newcomer haben und dann eben mehr Etablierte in die Leute und mischen das dann ganz gern. Und das ist halt alles Liverpool Horror Club, from the fans for the fans.
Ja, das ist sehr interessant und würde man sich in der Tat auch für Deutschland wünschen, dass Horrorkultur auf so eine vielschichtige Weise gepflegt wird und eben nicht primär als ein Geschäft und ein Handel gesehen wird und eben so eine eingleisige Perspektive darauf. Worüber ich jetzt abschließend gerne noch sprechen möchte, ist, du hattest ja mich auch involviert in eine Konferenz, Horror is no place for a lady. Kannst du diese Konferenz, das Konzept vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Und dann würde ich nämlich gerne mal darüber reden. Was ist eigentlich die Diskussion Frauen und Horror international, das ist natürlich was, was in Deutschland gilt, Horror als ein männliches Nerd-Medium oder Genre, das ist mit Sicherheit nicht ganz zutreffend. Also ich kenne durchaus einige Frauen, die da sehr engagiert sind und sehr interessiert, aber das mag in der Mehrzahl zutreffen. Aber ihr habt in der Konferenz aber auch vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht, das würde mich sehr interessieren.
Also diese Veranstaltung war generell eine spannende, bei der ich am liebsten im Publikum sitzen wollte. Aber im Prinzip war das eine Veranstaltung, bei der wir über Frauen im Horrorbereich gesprochen hatten. Wir hatten eine, also vor dem Raum, wo alles stattfand, hatten wir eine Kunstausstellung, bei der jeder mitmachen konnte und man Kunstwerke liefern konnte, die Frauen im Horrorbereich feiern. Es musste nicht von Frauen gemacht werden, es konnte von allen gemacht sein, aber es waren dann halt von Ikonen, weiblichen Ikonen aus dem Horrorbereich, sehr unterschiedliche Kunstwerke, und wir hatten diese offene Ausstellung, die auch länger lief als nur der Abend. Also lief dann auch, es war im Prinzip die Vernissage, wenn man so möchte, aber lief dann auch mehrere Wochen in dieser Halle. Und Hauptveranstaltungspunkt war ein Panel. Ich hatte vier Frauen vor Ort aus unterschiedlichen Bereichen. Eine managed Horror Bands. Eine hat im Vertrieb damals gearbeitet. Eine war Schauspielerin und eine war Regisseurin. Und gleichzeitig hatte ich aber dann Interviewclips von etablierteren, internationaleren Leuten, wie zum Beispiel Barbie Wilde, die bei Hellraiser 2 und 3 mitgespielt hat, dann eben zu bestimmten Themen dann Clips immer wieder reingeschnitten. Und anschließend haben wir American Psycho, was ja von einer Frau auch Regie geführt wurde, Mary Herron, wenn ich mich nicht irre, genau, haben wir anschließend gezeigt. Und die meisten kamen aber wirklich eigentlich für diese Panelgespräche. Und dadurch, dass ich im Prinzip sehr aktiv war in der Veranstaltung selbst und mir die Panelgäste auch raussuchte, hatte ich auch die Sponsoren selbst rausgesucht. Und viele beschweren sich darüber, naja, wenn man in einem Genre ist, in einem bestimmten, ist es mit der Sponsorensuche sehr schwierig. Sehe ich nicht so. Man muss einfach überlegen, worüber rede ich eigentlich und wen könnte das interessieren. Und ich hatte mir zweierlei Sponsoren für die Veranstaltung rausgesucht. Einmal Independent Female Entrepreneurs, ganz klar. Die hatten auch ganz viele Giveaways. Da waren teilweise CBD-Bonbons mit dabei oder Nail-Art-Gutscheine, sowas. Und auf der anderen Seite hatte ich mir bei den größeren Sponsoren nur Technikunternehmen reingeholt. Ich bin also wirklich zu Terminen gegangen und hausieren gegangen bei Technik- und IT-Firmen und habe mit denen gesprochen und habe gesagt, hey, in der Technik sieht's so ähnlich aus wie in anderen Bereichen, dass es viel mehr Männer gibt als Frauen und das macht keinen Sinn. Und im Horrorbereich ist es sehr ausgeglichen, statistisch auch. Damals hatte ich auch die Statistik vom Gina Davis Institute, dass Horror das einzige Genre ist, bei dem Frauen mehr als 50% der Dialoge onscreen führen, nämlich um die 52-53%, was, wenn man überlegt, dass es bei Menschen leicht erhöhte weibliche Zahlen gibt in der Bevölkerung, ist das vor allem eine Reflexion der tatsächlichen Gesellschaft. Und Horror, ohne es sich bewusst zu machen, macht das. Sogar bei frauenlastigen Prinzessin-Disney-Filmen zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber vor einigen Jahren damals hatten Frauen trotzdem weniger als die Hälfte der Dialoge onscreen. Und ich bin eben mit diesen Statistiken hausieren gegangen und diese Firmen waren total überrascht. Und ich habe gemeint, ich würde sagen, ihr bringt eure Leute dahin und unterstützt uns, damit wir im offenen Dialog darüber reden können, warum es bei Horror, bei diesem vermeintlich furchtbaren, frauenfeindlichen Genre so gut klappt und in der Technik nicht. Lass uns darüber reden. Und dadurch hatte ich dann auch aus dem Technikbereich richtig viele starke Sponsoren. Und das Gespräch, diese Panel-Diskussion, hatte eben auch genau das Ziel. Ich war nämlich im Publikum von vielen Veranstaltungen, bei denen es darum ging, ja, Frauen in der Arbeitswelt und so weiter. Und ich hatte auf jeden Fall mitgenommen, was mir nicht gefiel. Ich fand, der Ton war oft auch einfach unangenehm. Ich bin auch absolut dagegen, dass man männerfeindlich wird zum Beispiel, was man leider sagen muss, oft bei diesen Veranstaltungen der Fall ist. Und ich finde das blöd. Also wenn wir ein Problem in der Gesellschaft haben, dann müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten und nicht die Leute ausschließen, die theoretisch mitwirken wollen, nur weil sie, keine Ahnung, anders auf die Welt gekommen sind. Das, also ist ja eigentlich paradox in dem Sinne. Und genau, und in dem Gespräch, das war dann wirklich so, lass uns offen darüber sprechen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und wir haben es dann auch damit abgeschlossen, dass wir das Publikum, dass die Panelisten von mir gefragt bekommen haben, naja, wenn es Technik geben könnte, die dafür sorgt, dass mehr Geschlechtergleichberechtigung in der Produktion ist, was würdet ihr jetzt eurem Publikum sagen, was erfunden werden sollte, was überdacht werden sollte, was gibt es da? Und ich hatte das Beispiel mit der Kamera. Ich kenne nämlich viele Frauen, die super gern DOPs werden wollen, aber das Equipment ist einfach viel zu schwer. Sie kriegen das physisch nicht getragen und man muss erstmal als Kamera-Operator arbeiten, bevor man DP wird. Und sie sind dann letzten Endes Fotografen geworden, obwohl sie eigentlich DPs werden wollten. Das bedeutet, wenn wir kleinere, leichtere Kameras und leichteres Equipment haben, das kann schon für Geschlechtergleichberechtigung in der Produktion sorgen. So Kleinigkeiten, an die man nicht denkt, wenn man nicht selbst aktiv ist in dem Bereich. Und dass wir halt wirklich auch diesen Kontakt haben zwischen Menschen aus der einen Industrie und Menschen aus der anderen. Und wir waren maßlos ausverkauft bei der Veranstaltung und es war ein Riesenhit. Und danach hatten alle das Gefühl, ich habe jetzt einfach die Perspektiven von anderen Menschen kennengelernt. Sachen, die schwer sind, Sachen, die leicht sind. Was kann ich daraus lernen und wie kann ich eventuell meinen Beitrag irgendwie leisten? Und du warst natürlich direkt als Intro von der Veranstaltung eingesetzt, weil du die in kurz, und mit kurz meine ich 20, 30 Minuten an einem Stück, das hat mich umgehauen, an einem Stück so die Geschichte von Frauen im Horrorfilmbereich einfach runter erzählt hast, als hättest du das schon 100 Mal gesagt. Ich war total beeindruckt. Aber das hat für alle im Publikum auch alles so in Szene gesetzt. So Namen und Figuren und Ikonen, an die man nicht im Zusammenhang denkt. Und ja, das war super. Also mittlerweile, ich mache immer noch Panels auch zu dem Thema. Aber ich werde spezieller bei den Themen, weil im Moment auch man ein bisschen Platz lassen muss für die LGBTQ+ Community. Und natürlich ist es so mit Vorurteilen gegenüber Frauen noch nicht so ganz abgeschlossen. Wir sind noch nicht angekommen. Und die Gespräche müssen auch weitergeführt werden. Aber es sind andere Gespräche, die jetzt zusätzlich geführt werden. Und da muss man sich einfach mal öffnen und allen zuhören. Und deswegen hat sich das ein bisschen geschiftet, verlagert.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen, die ich, wo ich auch wirklich Potenziale für eine zukünftige Entwicklung sehe und auch hoffe, dass wir jetzt gerade im deutschsprachigen Kontext nicht nur im Bereich Produktion, sondern auch Reflexion des Genres ähnliche Wege in Zukunft beschreiten können. Ich selbst beschäftige mich ja schon lange damit und habe immer das Horrorgenre speziell als ein sehr eigentlich für Frauen relevantes und auch mit feministischem Potenzial belegtes Genre gesehen. Das wurde ja auch quasi zumindest im englischsprachigen Raum immer so diskutiert. Ich würde sogar so weit gehen, dass das Horrorgenre queere Potenziale hat, die sich quasi in den Filmen schon gezeigt haben, die aber oft nicht mitreflektiert wurden, ja? Weil sehr dominierend oft konservative Modelle des Horrorfilms, wie die Freitag der 13. Filme dann betrachtet wurden, wo und natürlich eben nicht dieses progressive Potenzial zur Geltung kommt. Das ist aber in anderen Bereichen, speziell im italienischen Kino, völlig anders. Wenn man Giallo-Thriller zum Beispiel in diesem Grenzbereich betrachtet, wie viel Elemente der Transsexualität und so weiter da schon eine Rolle spielen, also bereits in den 70er Jahren. Natürlich ist es nicht auf dieselbe Weise, wie man das heute behandeln würde, aber dafür haben wir ja Filme, die zum Beispiel in dieser Welle des französischen Terrorkinos Filme wie Martyr oder Frontier, die viele Aspekte haben, also den femininen Aspekt, die migrantische Aspekte mit thematisieren und so weiter. Also alles Themen, die eigentlich oft vergessen werden, weil das Horrorgenre speziell in Deutschland immer noch so behaftet ist mit bestimmten Vorurteilen. Ja, Lady Marianne. Ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Schlussplädoyer von dir und vielleicht sogar von mir ein bisschen in Ergänzung jetzt gewesen. Und ich hoffe, dass wir Leute erreichen damit auch, die sich in der Horror-Community auch in Zukunft engagieren möchten, die Filme drehen wollen, aber vielleicht auch auf andere Weise und die das in Deutschland auch konstruktiv erweitern. Also vielen Dank an dich, dass du uns da einige Möglichkeiten
sehr
eröffnet
gern.
Hast.
Ja, nee, hat Spaß gemacht. Also ich finde, bei solchen Gesprächen ist auch das Hin und Her immer am besten. Ich weiß ja auch nicht alles und ich finde, Kommunikation ist da das A und O. Und ich spreche immer wieder darüber, dass man eben aufhören sollte, in seinen Grüppchen zu bleiben und immer mehr mit anderen Leuten kommunizieren möchte. Für mich ist das eigentlich der einzige Lösungsansatz, egal um welche Probleme es geht. Diese Gruppierung müssen wir vermeiden. Wir müssen zusammenarbeiten und gemeinsame Ziele und gemeinsame Agendas erarbeiten und ja, und solche Gespräche. Ich weiß nicht, vielleicht hört das irgendjemand heute und sagt, ja, vielleicht mache ich jetzt in meinem Heimatdorf ein Filmfestival oder sowas ähnliches. Würde ich mich sehr freuen, aber danke, dass ich hier sein konnte.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.